Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen HKCM-Podcast. Ich bin Philipp Hopf und Geschäftsführer der HKCM, dem führenden Anbieter für Finanzmarktanalysen im deutschsprachigen Raum. Mit über 70% Erfolgsquote unterstützen wir Sie bei Ihrem finanziellen Erfolg. Besuchen Sie uns auf www.hkcmanagement.de und starten Sie jetzt Ihre Reise zur finanziellen Freiheit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Es ist ja längst kein Geheimnis mehr, dass das sogenannte Geheimtreffen gegen Deutschland, bei dem scheinbar die Remigration von 5 Millionen Menschen besprochen wurde, die sogenannte Wannsee-Konferenz 2.0, zum größten Teil medial maßlos übertrieben wurde. Ich spreche heute mit einer Frau, die bis vor kurzem niemals an die Öffentlichkeit getreten ist, nun aber keine Wahl mehr hat. Als gut vernetzte Wissenschaftlerin ist sie der Meinung, dass Organisationen wie zum Beispiel Korrektiv und Wikipedia Teil einer großen Bewegung sind und den öffentlichen Diskurs manipulieren und auch unliebsame Wissenschaft gezielt canceln. Herzlich willkommen, Frau Mathilda Huss.
Ja, guten Abend. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ich bin auch selbst schon gespannt, wohin uns dieses Gespräch führen wird. Frau Huss, Sie haben erst in Deutschland studiert, später in Paris und haben schließlich Ihren PhD, also Ihren englischen Doktor an der Universität von Cambridge gemacht. Dort haben Sie auch an der MRC Cognition and Brain Sciences Unit gearbeitet, welche spezialisiert ist auf die Erforschung von Kognition und Gehirnfunktionen. Auch darüber werden wir später sprechen. Weiter haben Sie Intelligenzforschung betrieben, haben zahlreiche wissenschaftliche Konferenzen organisiert und sich stark für die Open Knowledge Foundation eingesetzt. Und jetzt kommt noch ein weiteres Detail. Als Vermieterin der Räumlichkeiten für das erwähnte Geheimtreffen von Potsdam wurde auch Ihre eigene Forschung medial stark verunglimpft und als rassistisch dargestellt. Meine erste Frage an Sie, Frau Huss. Sie waren ja als Vermieterin der Räumlichkeiten für dieses sogenannte Potsdamer Geheimtreffen auf gewisse Weise an dieser Veranstaltung beteiligt. Was wurde Ihrer Ansicht nach hier medial völlig falsch dargestellt?
Ja, also es ist ja mittlerweile relativ weit bekannt, dass an dieser Geschichte relativ wenig dran war, sondern dass sie fast frei erfunden wurde von einem Journalisten des Korrektivkreises. Und John Peters hat auf seiner Webseite selbst geschrieben, dass er ein Geschichtenerfinder ist. Und ich glaube, er war da mit seiner Fantasie sehr aktiv bei uns. Also was tatsächlich stattgefunden hat, war ein zweitägiges Seminar oder Zusammentreffen von Unternehmern. Und es ist de facto so, dass ich überhaupt nicht wusste, wer da genau kommt. Ich wusste, das findet statt und ich wusste auch, es kommen Unternehmer, durchaus, naja, prominente Unternehmer oder fast alles FDP, CDU, ganz wenig AfD dabei. Und es ging auch um was ganz anderes. Also die Zielsetzung war, Projekte mit Geld zusammenzubringen, indem Projekte unterstützt oder finanziert werden sollten. Und das Thema Remigration kam eigentlich kaum vor. Das heißt also, Deportation wurde absolut nie genannt. Und Herr Sellner hatte in, also so ein bisschen als eine Art Unterhaltungsblock sein Buch vorgestellt. Und in dem Zusammenhang wurde dann über Remigration kurz gesprochen, 30, 40 Minuten lang. Aber das Ganze hatte wirklich gar nichts mit dem zu tun, was dann später daraus gemacht wurde.
Ich meine, fairerweise, man muss ja sagen, das wurde ja von Korrektiv auch jetzt so bestätigt. Ja? Es wurde bestätigt, darum ging es nicht, diese Zahl von 5 Millionen Menschen, die remigriert, also aus dem Land verwiesen wurden, das ist so niemals gefallen. Und ein zweiter Punkt, es hieß ja, das war ein reines AfD-Treffen. Damit hat man ja auch versucht, quasi nochmal kurz vor den Wahlen Einfluss zu nehmen. Und Sie sagen ja selbst, da waren nicht nur Leute von der AfD dort. Ist das so richtig?
Richtig, das waren vor allen Dingen CDU und FDP und sehr viele Parteilose natürlich. Da ging es überhaupt nicht um Politik. Es ging einfach um Projekte, die eben unterstützt werden sollten. Und das war ein zweitägiges Event. Und dieser Vortrag war ja nur eine Buchpräsentation, die vielleicht 40 Minuten oder sowas ausgemacht hat. Und also Ich persönlich war eingeladen, aber ich hatte überhaupt nicht vor, dahin zu gehen. Ich hatte ganz andere Dinge zu tun. Ich bin eigentlich mehr durch Zufall da reingeraten, weil eine Freundin von mir gesagt hat, sollen wir nicht am Morgen noch einen Kaffee trinken? Und da bin ich zunächst, ich gehe da rein und laufe erstmal in Herrn Sellner und diesen Korrektivjournalisten rein, also wirklich am frühen Morgen, und dachte mir, was sind denn das hier für Gestalten? Aber bei dem Korrektivjournalisten, da war ich gleich sehr beunruhigt. Deswegen habe ich dann meine ganzen Verpflichtungen des Tages aufgelöst und habe mich dann da so ein bisschen aufgehalten, weil ich dachte, um Gottes Willen, was ist denn hier jetzt los? Und wenn ich es im Vorhinein gewusst hätte, hätte ich es auch anders organisiert. Also ich bin einigermaßen unzufrieden damit, dass man uns da nicht irgendwie vorher informiert hat, denn es gibt diese Unvereinbarkeitserklärung zwischen AfD und der Identitären Bewegung. Und warum das dann ausgerechnet in einem Ort stattfinden muss wie unserem, der einfach unglaublich transparent ist. Also man kann das gar nicht irgendwie abgeschlossen halten bei uns. Offen Holland
Jetzt ist
einfach.
es, Frau Huss, Sie sagen ja selbst, und Sie kennen ja selbst einige der wichtigsten Personen einmal auf dem Treffen dort, aber auch von Korrektiv und das seit vielen Jahren. Wie kommt diese Verbindung zustande?
Ja, ich wollte noch mal einen kleinen Einwurf machen. Man muss ja auch, wenn man diese Veranstaltung beurteilt, auch diese Timeline sehen. Also das Ganze hat, die Veranstaltung hat stattgefunden am 25. November, und die Bombe, die mediale, ist dann geplatzt am 19. Januar. Das heißt also, was war das? Ja, so schlimm kann es ja nicht gewesen sein. Das sagt ja auch was aus. Das sagt etwas, dass sie da etwas im Vorrat hatten, was eben vielleicht gar nicht so medial irgendwie wichtig war. Und wenn man dann guckt, was ist dazwischen passiert, da waren diese Bauernproteste, 18.12. oder sowas. Und dann kam dann auch die mediale Verunglimpfung meiner Person. Die fand tatsächlich im Dezember statt. Und als es dann nochmal einen riesigen Auftakt der Bauernproteste gab, am Anfang Januar, 8. Januar oder sowas, dann kurz danach, dann wurde eben diese Karte gezogen und das medial aufgearbeitet. So.
Also es ist schon richtig, es ist am 25. November kam
Ja.
es zum ominösen Treffen, das dann wochenlang durch die Medien gegeistert ist, dann auch gleichzeitig durch die Recherche von Korrektiv. 18.12., am 18. Dezember, erste Bauernproteste mit Ankündigung, ab dem 8. Januar die Protestwoche zu starten. Dann kam es am 28.12. zwischen Weihnachten und dem Neujahr, dass die Berichte kamen dann auf, dass die ganzen Bauernproteste wären plötzlich von Rechten unterwandert, die werden ideologisiert. Dann hatten wir am 8. Januar, dann im Neujahr, 8. Januar 2024, Auftakt der angekündigten großen Bauernproteste und am 10.1. Korrektivveröffentlichung zum Geheimtreffen. In der Folge wurden dann diese ganzen Demos von rechts ausgerufen, zu denen ja die Ampelparteien ausgerufen haben. Also die Regierung hat die Menschen dazu ausgerufen, gegen eine Oppositionspartei Politik zu machen, obwohl diese Oppositionspartei ja gar nicht alleine dort an diesem Treffen waren und obwohl die besagten Anschuldigungen, wie wir heute wissen, nicht korrekt sind.
Ja, und mit dem Wissen im Nachhinein, was eben News wunderbar, News von Reichelt, glaube ich, das sehr gut recherchiert hat, dass tatsächlich Treffen stattgefunden haben. Und zwar viele haben im Vorfeld, also bevor diese mediale Bombe da geplatzt ist, mit dem Kanzler, ja, also zwischen Korrektiv und dem Kanzler. Und das sind schon, sagen wir mal, Zufälle in Anführungsstrichen, die sehr stark darauf hindeuten, dass es tatsächlich ein missbrauchtes Event war, sage ich mal. Ja.
Okay, dann kommen wir noch mal zu der Frage, Frau Huss, was ist Ihre Verbindung zu Korrektiv?
Ja, also direkt war ich mir gar nicht dessen bewusst, aber das ist eben auch in dieser Recherche im Nachgang ist mir das klar geworden. Und zwar, ich bin relativ aktiv schon seit langem für die Open Knowledge Foundation. Und diese Open Knowledge Foundation ist eine Nichtregierungsorganisation, also eine Organisation, die sich verschrieben hat, Transparenz und offenem Datenzugang für Bürger. Also die Idee war, weil ich war eben schon immer, sagen wir mal, daran interessiert, einen Bürger mit Informationen auszustatten, sodass er sich möglicherweise auch gegen Übergriffe des Staates wenden kann. Also zum Beispiel eine Organisation, eine Unterorganisation von der Open Knowledge Foundation ist Frag den Staat, da hat vielleicht der eine oder andere was davon gehört, oder auch die Jugendhakt oder Sehr interessant, das war eben schon in England, in Cambridge, wo ich ja, wie gesagt, sehr lange Zeit verbracht habe. 2004, 2005 bin ich, seit der Zeit bin ich schon damit beschäftigt gewesen, mit dieser Open Knowledge Foundation, dass man den Staat fragt und ihn einfach zur Rechenschaft ziehen will. Also, wo geht das Geld hin? Wo genau fließen meine Steuergelder hin? Regierungsbezogene Daten gehören dem Bürger. Und das, was mich in den jüngsten Jahren besonders beschäftigt hat, ist die Sache der Daten. Also Daten, die der Steuerzahler zahlt, müssen dem Steuerzahler auch zugänglich gemacht sein. Das heißt, das geht wirklich sehr, sehr weit. Wenn man sich überlegt, dass auch Universitäten mittlerweile Nadelöhre sind, die staatlich kontrolliert werden. Wir wissen ja, dass mittlerweile auch einige Professoren in Deutschland nicht mehr, dass sie ge gegangen werden. Und wer weiß aus welchen Gründen. Das heißt also, wenn man möchte, dass der Bürger in der Lage ist, die Daten, die ihm eigentlich gehören, zu nutzen, dezentral, dann muss man eben diese offenen Datenzugänge verlangen. Und darin war ich sehr aktiv, auch in den letzten Jahren, und hatte so ein bisschen den Fokus auf die Open Knowledge Foundation, auf die Struktur, auf das Mutterschiff verloren und damit auch auf die Personen, die da, sagen wir mal, sich mittlerweile befunden haben. Und das ist eben genau da die Entwicklung, die ich nicht verfolgt habe. Da ist zum Beispiel ein Christian Humborg, der war gleichzeitig Geschäftsführer von Wikimedia, das Mutterschiff von Wikipedia ist, dann von fragt den Staat, ja, also die Organisation, für die ich mich so stark gemacht hatte in der Vergangenheit, und Korrektiv. Und das sagt, dass also die regierungskritischen Organe, von denen ich wirklich überzeugt war, dass sie notwendig sind, um den Staat ein bisschen zu hinterfragen, dass die mittlerweile von der Regierung sozusagen unterwandert sind in gewisser Weise. Denn wie soll man das sonst bezeichnen, wenn man auf dem Internet jetzt guckt, kommt da 2,5 Millionen oder so, die da an diese Organisation geflossen sind. Also ich war da nicht irgendwie nur beschäftigt, sondern ich habe die erste deutsche Niederlassung der OKF in Deutschland sozusagen mitorganisiert. Das heißt also, ich war wirklich, das war nicht irgendwas so nebenher, sondern das war wirklich etwas, was mich sehr beschäftigt hat.
Okay, ich verstehe mal. Sie haben sich ja damit auch gegen staatliche Zensur eingesetzt und man sollte ja jetzt eigentlich davon ausgehend, dass Korrektiv sich auch gegen staatliche Zensur beziehungsweise gegen Zensur im Allgemeinen für die Wahrheit einsetzt, herauszufinden, wo sind vielleicht antidemokratische Tendenzen, um das dann aufzudecken, dann sollte man davon ausgehen, dass Korrektiv mit Ihnen auf einer Seite steht.
Hätte man denken können. Also ich habe immer für die Ermächtigung des Bürgers gegenüber einem übergriffigen Staat gearbeitet und mich dafür engagiert. Und jetzt muss man sagen, dass eben Korrektiv mittlerweile offensichtlich und fragt den Staat, die Organisation, mit der ich wirklich unmittelbar etwas zu tun habe, durch die Regierung zumindest angeleitet wird. Denn anders kann man das ja nicht mehr verstehen. Und wenn man sich die Inhalte bei Wikipedia anguckt, fragt man sich auch, warum die so tendenziös sind. Ja? Und wenn man weiß, dass genau da die Gelder hinfließen, dann ich kenne die Leute, die diese Organisationen aus reinem Idealismus sozusagen in die Wiege gehoben haben. Das war so nicht gedacht. Ja? Also die sind unterwandert, würde ich mal sagen.
Okay, also zum Thema Wikipedia habe ich selbst erst auf meinem Podcast-Kanal Hoss und Hopf vor 2 Wochen einen eigenen Podcast betrieben, wo wir das dargelegt haben, wie oft unser Wikipedia-Beitrag bisher verändert worden ist und wie tendenziös das ist. Also das ist ja auch kein Geheimnis mehr. Nicht umsonst darf bei offiziellen Arbeiten, Master, Bachelorarbeiten, Wikipedia nicht mehr als Quelle genutzt werden. Ja, das sagt eigentlich schon einiges aus. Kommen wir aber mal zurück zum Thema Öffentlichkeit und warum Sie bisher die Öffentlichkeit gemieden haben, Frau Huss. Warum sprechen wir heute trotzdem miteinander?
Ja, also ich sehe mich nicht in der Öffentlichkeit. Ich habe meine Talente woanders. Ich sehe mich so ein bisschen als die kreative Kraft im Hintergrund, nicht als Politiker oder Sprecher oder meine verbalen Fähigkeiten sind auch nicht meine größte Stärke, sage ich mal vorsichtig. Ja, also es ist ja so, dass ich in diesem medialen Event um dieses Korrektivtreffen selber in Mitleidenschaft gezogen bin, dadurch, dass da auch wahrscheinlich wollte man zusehen, dass eben auch die Eigentümerin dieses Hauses, dieses Haus, des Geheimtreffenhauses, dass die auch schon tendenziös und rassistisch veranlagt ist. Und in dem Zusammenhang wurde ich dann als Rassenideologin dargestellt. Und das ist etwas, was also meiner Forschung überhaupt nicht gerecht wird. Und jetzt habe ich nun mal diese mediale Aufmerksamkeit, dann kann ich sie nutzen, positiv, indem ich sage, ja, wofür stehe ich eigentlich? Und ich halte das eben für wichtig, dass das korrigiert wird. Wofür ich stehe, ich arbeite ja für etwas, von dem ich überzeugt bin, dass es eine große Relevanz hat für unsere demokratische Zivilisation. Und deswegen kann ich das positiv nutzen. Und andererseits möchte ich natürlich auch unbedingt korrigieren, was da mit mir assoziiert wird, weil das wirklich nun gar nichts mit mir zu tun hat. Also wenn wir jetzt zum Beispiel den Begriff Rasse nehmen, dann ist das einer, den ich so nicht verwende. Und zwar nicht, weil ich nicht sage, Rasse gibt es. Das ist ein taxonomischer, zoologischer Begriff, der immer sinnvoll ist. Und ich auch nicht weiß, inwiefern menschliche Rassen existieren in der Form, wie es im 19. und 20. Jahrhundert propagiert wurde. Es ist schlicht nicht mein Thema. Und ich weiß es einfach nicht. Ich habe mich nie damit beschäftigt. Das heißt also, diese Gruppen, wie sie da definiert worden sind, sind mir einfach so fremd, dass ich mich dazu nicht äußern möchte. Was ich der sehr wohl als mein Thema definieren würde, wäre die genetische Bestimmtheit von komplexen Eigenschaften und die sind unterschiedlich zwischen Individuen und eben auch Populationen. Also das ist tatsächlich das Thema, mit dem ich mich beschäftige. Und der zweite Teil, Ideologie, ist auch etwas, was mich also wirklich überhaupt nicht trifft. Denn vielleicht kann man sagen, dass ich an einer Weltanschauung arbeite, aber Weltanschauung und Ideologie unterscheiden sich ja auch schon mal gravierend, weil eine Weltanschauung etwas ist, das sich korrigieren lässt. Und ich habe in meinem, sagen wir mal, wissenschaftlichen Werdegang mich häufiger korrigieren müssen. Ich habe zum Beispiel an Interventionen gearbeitet für Rechtschreibschwäche und Leseschwäche. Das heißt also, ich musste mich korrigieren, als ich festgestellt habe, mein Gott, da ist eine sehr starke Veranlagung dabei und davon bin ich ursprünglich gar nicht mal so ausgegangen. Und ja, deswegen würde ich mich eher einer Weltanschauung damit assoziieren als mit Ideologie. Ideologie ist das, was ich geradezu verbinde mit dem, was passiert ist, zum Beispiel wegen der RKI-Files. Also bei den RKI-Files, wer sich damit beschäftigt hat, wird es klar, dass eigentlich der politische Impetus schon da war, das und das sollte rauskommen politisch. Und dann wurde die Wissenschaft dem angepasst. Und sobald sozusagen das Mittel zum Zweck dienlich wird, dann ist man in der Ideologie und damit habe ich eben genau gar nichts zu tun. Also da sehe ich ganz, da fühle ich mich nicht getroffen. Deswegen bin ich froh, wenn
Okay.
ich die Gelegenheit habe, das zu korrigieren.
Okay, ich verstehe. Warum glauben Sie trotzdem, dass Ihre Art von Forschung trotzdem unterdrückt wird und von vielen auch gemieden, gerade hier in Deutschland?
Ja, also diese Forschung, die Wichtigkeit oder die Relevanz von Genetik oder Veranlagung für komplexe Eigenschaften ist etwas, was schon sehr lange unter Druck geraten ist. Und zwar kann man das schon bei Jensen sehen, der in den 70er, 80er Jahren aktiv war. Da ging es noch um Zwillingsforschung. Aber mittlerweile sind wir ja ganz woanders. Es hat eine genetische Revolution stattgefunden und die ist in Deutschland noch gar nicht angekommen. Und deswegen bin ich auch so aktiv. Ich bin aus Cambridge gekommen, wo diese Themen wenigstens besprochen worden sind. Aber in Deutschland sind sie noch nicht mal auf dem Schirm. Und deswegen halte ich auch, sagen wir mal, Zensur für das schwerwiegendste Manipulationstechnik, die man sich überhaupt vorstellen kann. Also, es hat eine genetische Revolution stattgefunden und das bedeutet, dass 2004 das menschliche Genom komplett vollsequenziert wurde und infolge die Sequenzen immer mehr komplexen Eigenschaften zugeordnet wurden. Und das bedeutet, dass man mittlerweile eben an einem 100-Eizell-Stadium zwei Zellen entnehmen kann und gewisse Voraussagen machen kann, welche Möglichkeiten dieser Embryo später im Leben haben wird, bezüglich akademischer Karriere oder BMI, also wie groß man wird, wie dick man wird und solche Eigenschaften. Das heißt, das ist nur eine vage Prognose, keine hinreichende, aber diese Prognosefähigkeit wird immer besser und es ist natürlich ganz wichtig, dass man sich mit diesen Dingen beschäftigt.
Also wenn ich das mal ganz kurz zusammenfassen darf,
Ja.
Sie sprechen davon, dass seit 2004 das menschliche Genom entschlüsselt wurde. Mir war das jetzt so bisher nicht bekannt. Das bedeutet wahrscheinlich, dass es so nicht wirklich in den großen Mainstream gedrungen ist, dass alle Leute das wissen und darüber sprechen, dass man laut ihren Aussagen nun eigene Charaktereigenschaften, Tugenden könnte man vielleicht sagen, Fleiß, Konzentrationsfähigkeit, Aufnahmemöglichkeit von Erlerntem vielleicht, jemand, der besser lernt als jemand anderes, dass diese Dinge so vorselektiert werden können, um sie dann bei einem heranwachsenden Menschen prägend zu machen. Ist das so ungefähr richtig? Also man könnte sich seinen eigenen Menschen kreieren mit vorteilhaften Tugenden, die er hat?
Davon ist man sehr, sehr, sehr weit entfernt. Aber was man eben kann, ist, seit dieser genetischen Revolution sind die Potenziale, die man als in der Veranlagung eines Menschen hat, werden immer stärker definierbar, weil die Datenmenge, die gesammelt wurde, immer größer wird. Seit 2004 ist man dabei, Menschen zu sequenzieren. Und zum Beispiel haben Sie vielleicht davon gehört, 23andMe oder diese ganzen Möglichkeiten, seine eigene Herkunft zu bestimmen. Das sind Analysen des Genoms. Und anhand des Genoms kann man eben die Herkunft eines Menschen feststellen.
Sie meinen, einen DNA-Test zu machen?
Man macht einen DNA-Test und kann anhand dieser Sequenzen die Herkunft eines Menschen in gewissem Rahmen bestimmen. Aber das ist nicht das Einzige, was man bestimmen kann. Man kann zunehmend auch komplexe Eigenschaften grob zuordnen. Das ist nicht präzise, aber es sind Tendenzen immer mehr ablesbar. Und dass das natürlich eine gewisse Sprengkraft hat, ist selbstevident.
Seit 1945, dass das sehr problematisch ist, weil, machen wir uns nichts vor, solche gewissen Behauptungen wurden ja damals schon aufgestellt.
Ich kenne mich leider damit überhaupt gar nicht auf. Also ich kenne mich mit Zweiten Weltkrieg und den Forderungen von irgendwelchen Nazi-Deutschen kenne ich mich nicht aus. Das Einzige, womit ich mich auskenne, ist eben das, was jetzt technisch immer weiter möglich ist. Und das geht rasant und hängt mit den Datenmengen zusammen, die zugänglich sind. Und deswegen kommt.
Aber warum sagen Sie, Frau Huss, wenn ich Sie da ganz kurz unterbrechen darf, Sie sagen, es ist problematisch. Was ist es geschichtlich problematisch? Wo liegt die Problematik? Sie ist ja scheinbar in Deutschland so. Sie sagen, die Revolution ist nicht angekommen. Also was ist der Hintergrund, der Ursprung der Problematik hier in Deutschland?
Die Problematik besteht, also ich nehme jetzt einfach mal ein ganz einfaches Beispiel. Wenn man eine Versicherung abschließt für die Gesundheit und eine Seite weiß, ich habe ein erhöhtes Risiko, Krebs zu entwickeln zum Zeitpunkt X oder Schizophrenrisiko ist sehr hoch. Das kann man feststellen über die genetische Analyse. Dann ist natürlich eine Versicherung problematisch. Sowohl wenn die Versicherung es weiß und dann ablehnt, jemanden zu versichern, der ein erhöhtes Risiko hat, oder auch für den, der es privat weiß und dann eben entsprechend sich versichern kann. Wenn kollektiv davon ausgegangen wird, dass die Risiken entweder unbekannt oder gleich verteilt sind, alle diese Organisationen funktionieren nicht mehr. Und wir haben jetzt das Phänomen, dass dieses Wissen nicht unbekannt ist. Wir wissen zum Beispiel, dass die Google-Leute, da war Herr Plomin mehrfach Gast. Robert Plomin ist einer der, sagen wir mal, wichtigen Forscher in diesem Bereich, der diese genomweiten Assoziationsstudien, so heißen diese Studien, auch mit vorangetrieben hat. Das heißt, die Eliten, die wissen das. Wer es nicht weiß, ist der deutsche Bürger. Und das ist eine Diskrepanz, die ich sehr, sehr problematisch finde. Weil wenn man ein Elitenwissen hat und die Bevölkerung gar nicht weiß, was da passiert, dann geschehen politisch schwierige Sachen.
Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel und versuchen das möglichst anhand eines Beispiels ein bisschen auszumachen. Jetzt gehört man zur Elite und man hat alle finanziellen Möglichkeiten und könnte diese ausschöpfen. Was macht jemand mit der Elite, mit diesem Wissen, was jemand, der dieses Wissen nicht hat, nicht tun kann? Welche Prädisposition, was kann er sich für einen Menschen schaffen, für ein Kind, Welche Vorteile hat das?
Also was es mittlerweile auch schon durchaus gibt in den USA, ist es gar nicht so unüblich. Das ist eben die Analyse nach möglichen Krankheiten. Das heißt also, man könnte tatsächlich Embryonselektion sehr viel verbessern und sehr viel verschärfen. Dass man sagt, dieses Kind wird besonders groß, dieses hat besonders großes Risiko für Schizophrenie zu entwickeln und so weiter. Das heißt also, man könnte, wenn man einer Elite angehört, könnte man auch über ganz simple Gentests Menschen selektieren nach ihren möglichen Fähigkeiten und Einschränkungen.
Okay, ich verstehe.
Ja, das wäre möglich. Aber das ist gar nicht mal für mich, was für mich besonders wichtig ist in dieser ganzen Entwicklung, ist, dass unser politisches Modell auf einem ganz falschen Menschenbild beruht. Nämlich einer sogenannten Blank Slateism oder Tabula Rasa. Ja? Also wenn man sieht, wie die Bildungspolitik aufgebaut ist, die Sozialpolitik, dann geht man in Deutschland oder eigentlich häufig davon aus, dass Menschen von ihrem Umfeld geformt werden können. Und das bedeutet, dass man Chancengleichheit an Ergebnisgleichheit messen möchte. Das heißt also, Frauen verdienen weniger als Männer oder eine Menschengruppe verdient mehr als die andere oder so. Dann glaubt man immer, das hätte mit einem Mangel an der Chancengleichheit zu tun, weil man nicht mitdenkt, dass vielleicht inerte Unterschiede eben veranlagungsmäßig bestehen. Und diese Unterschiede sind aber assoziiert auch mit Präferenzen. Das heißt, was ich so gefährlich finde, ist, wenn man die Menschen gleich machen will, diese unendliche Gleichmacherei, dann wird man ihnen auch nicht gerecht, weil jemand, der zum Beispiel musikalisch veranlagt ist, der hat auch ein großes Interesse und eine Präferenz für Musik. Und wenn der jedenfalls dann zum Beispiel, dann fragt man sich, warum ist er jetzt nicht so toll im Fußball? Ja, weil es eben der Veranlagung gar nicht entspricht. Oder jetzt, um es mal wirklich auf eine sehr komplexe Ebene zu heben. Ich hätte jetzt vor ein paar Monaten einfach Zimbabwe erwähnt, aber weil das ein Minenfeld ist, würde ich sagen, nehme ich jetzt einfach mal in Kenia zwei Stämme. Das, der eine ist der Stamm der Viehzüchter und der andere ist der Stamm der Bauern. So, wenn ich jetzt einfach sage, ich möchte einen Viehzüchter zum Bauern machen, dann werde ich diesem Menschen nicht gerecht. Über Jahrtausende haben sich da unterschiedliche Völker entwickelt. Und wenn man jetzt einfach einen Viehzüchter auf einen Bauernhof setzt, dann funktioniert das einfach nicht. Das ist so etwas wie ein Extended Phenotype, wäre der biologische Begriff, oder ein erweiterter Phänotyp. Der Phänotyp ist das, was aus der Genetik wird im Zusammenhang mit der Umwelt, also das Aussehen letztendlich, so wie der Biber. Der Biber ist das, der Phänotyp der Genetik eines Bibers. Und der Biberdamm wiederum ist der Extended Phenotype, der erweiterte Phänotyp des Bibers. Das heißt, der Biber baut sich seine Umgebung nach der eigenen Veranlagung. Und wenn ich jetzt einen Bauern nehme und seine blühenden Felder, dann muss man das auch so ähnlich verstehen. Dieser Bauer hat gelernt über viele Jahrtausende hinweg, in dem Fall von Maasai und Kikuyu, diese Felder zu bestellen und diesem Leben gerecht zu werden. Und einfach ein Jäger und Sammler dazu zu zwingen, Bauer zu werden, das würde einfach nicht funktionieren. Das heißt also, die Menschen sind so profund unterschiedlich und haben so profund unterschiedliche Präferenzen, dass man die ganze Politik sozusagen anpassen muss. Das heißt, man kann nicht mehr sagen, werde, wer du willst, sondern werde, wer du bist. Ja, das ist der entscheidende.
Den eigenen Talenten entsprechend.
Richtig.
Nochmal aber meine Frage, Frau Huss, ganz kurz. Gehen wir nochmal auf dieses Elitenthema ein und wie weit man sowas bespielen könnte dieses Feld. Jetzt haben Sie vorher gesagt, okay, Krankheiten, das wäre natürlich schon hervorragend. Man könnte schauen, okay, wir suchen das so aus, dass die Krebswahrscheinlichkeit relativ gering ist und andere Zivilisationskrankheiten. Wäre es aber auch möglich, dass man sagt, diese Person ist, also wirkliche Tugenden, diese Person ist schneller, diese Person wird einen besseren Muskelwachstum haben, diese Person ist in der Lage, Dinge besser aufzugreifen, diese Person hat vielleicht einen höheren IQ. Geht es hier nur um Krankheiten? oder geht es auch um Charakterzüge?
Nein, es ist tatsächlich the Big Five. Charaktereigenschaften sind genauso genetisch veranlagt wie alle anderen Eigenschaften, wie Größe, wie Körpergewicht, wie alles Mögliche. Und man rechnet so ungefähr 50. Allerdings muss man noch dazu rechnen, also 50% der Unterschiede zwischen Individuen würden genetisch veranlagt sein. Das heißt also, wenn man den Unterschied zwischen einem, sagen wir mal, sehr kleinen Menschen und einem großen Menschen betrachtet, dann ist 50 davon Genetik. Aber das ist sehr, sehr viel. Zumal auch die Umwelt genetisch bedingt ist. Das wollte ich eben erklären mit diesem erweiterten Phänotyp. Denn der Mensch baut sich seine Umgebung nach der eigenen Veranlagung. Wir leben ja nicht in der Wüste oder im Dschungel, sondern wir leben in Kulturlandschaften. Und diese Kulturlandschaften sind Ausdruck dessen, dass ich mit meiner Veranlagung diese Umwelt schon gebaut habe. Und die bedeutet dann, dass man relativ, sagen wir mal, fördernd innerhalb seiner eigenen Welt mit dem Genotyp umgeht, sozusagen, den man hat. So, und das bedeutet natürlich, dass man auch Charaktereigenschaften identifizieren könnte und in Zukunft können wird. Das ist gar keine Frage. Und was man damit mit diesem Wissen macht, das ist eben hoffentlich dann in den Händen der Bürger und nicht in der Hand irgendeiner kleinen Elite.
Ja, da kann man hoffen. Ob diese Hoffnung erfüllt wird, das mag ich stark bezweifeln. Frau Huss, wenn Sie selbst da ja durchaus Gegenwind bekommen und mir ist jetzt schon auch klar, warum das, in welche Richtung das geht und also sollte es besser nicht aussprechen. Auf jeden Fall, es gab ja schon Forschungen damals in Deutschland in diese Richtung, was man dort damals erreichen wollte und jetzt sagen Sie im Endeffekt quasi, man ist viel weiter damit heutzutage und das wird teilweise schon so angewendet. Warum forschen Sie selbst oder warum befassen Sie sich selbst weiterhin damit, obwohl Sie so viel Gegenwind bekommen?
Ja, also ich sehe eben die sehr, sehr große Bedeutung in diesen Themen, weil sie erstmal Fakt sind, weil sie auch, Herr Plumin, der Forscher, der sehr weit ist, Robert Plumin hat ein Buch geschrieben, Blueprint, das diese ganzen Dinge sehr gut beschreibt. Und er sagt, der Genie is out of the bottle, also Flaschengeist ist draußen, er lässt sich auch nicht wieder zurückdrängen. Das heißt, es geht jetzt eigentlich gar nicht darum, ob man dieses Wissen oder diese Möglichkeiten einschränken kann, sondern es geht darum, dass man richtig damit umgehen muss. Und es gibt da eben diese riesigen Felder, die man bedenken muss. Einerseits ist eben die heutige Politik auf dem falschen Menschenbild aufgebaut. Und da gehört es, also ich glaube, dass es wirklich einen Paradigmenwechsel geradezu geben muss, was die Politik anbelangt. Und andererseits müssen wir natürlich auch sehen, dass man dieses Wissen, sagen wir mal, so verbreitet in gewisser Weise, dass es kein Elitenwissen sein darf. Ja? Wenn Eliten das wissen, dann können die das missbrauchen. Aber weniger, wenn wir wissen, worum es eigentlich geht.
Okay. Ich verstehe. Nun, dann wollen wir hoffen, dass wir dieses Wissen heute mal in gewissen Sequenzen, mehr ist es ja auch nicht, vielleicht mal angerundet haben und Leute dazu bewegen können, sich näher damit zu beschäftigen. Wir werden auch unten in der Videobeschreibung ein Video von Herrn Plumin anheften, auf Englisch für Leute, die sagen, sie interessieren sich da weitergehend dafür und möchten sich da gerne weiterbilden in diesem Thema. Frau Huss, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mit uns darüber zu sprechen. Herzlichen Dank.
Ja, danke schön.